Ton Meets. Songs for the Season. Unsere Saisonvorschau auf die zweite Bundesliga der Männer 2026-27.
Peter Meier schießt, der Tor! Tor! Alter! Was für ein...
3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Das muss mega kotzen.
Man händelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Ja! 2014 starb mit Tommy Ramone das letzte Gründungsmitglied der Ramones. Und die Broilers veröffentlichten den Song »Wo es hingeht«. Für den FC Energie Cottbus ging es nach dem Abstieg aus der zweiten Bundesliga für längere Zeit in die Dritt- und sogar Viertklassigkeit. Wie man dort wieder herausfand und was beim FCE sonst noch los war, darüber spricht Yannick mit Thomas Grube oder kurz TG vom Energie-Podcast Sandor Dreieck. Viel Spaß beim Hören.
Wie ihr gehört habt, kommen wir zum FC Energie Cottbus und können eine Premiere ankündigen sozusagen, denn zumindest in diesem Format und auch erst recht in der Saisonvorschau wurde Energie noch nie besprochen, denn erst nach dem Abstieg 2014 hat dieses Format hier gestartet. Von daher starten wir hier völlig in unbekannte Gewässer sozusagen und ich freue mich sehr, dafür einen Gast gefunden zu haben und ich sage einfach Moin TG.
Ja, hallo, guten Tag und von mir aus auch Moin nach Hamburg.
Ja, schön, dass wir hier zusammengefunden haben, damit du uns hier was über Cottbus erzählen kannst. Da du das erste Mal logischerweise da bist, haben wir ja bei Stimmen, die neu in diesem Format sind, immer so drei Fragen, die wir regelmäßig stellen. Das eine ist natürlich, wer bist du, was machst du sonst so und ja, warum sprechen wir beide heute über den FC Energie Cottbus?
Ja, also mein Name ist Thomas Grube. Bekannt bin ich in Cottbus unter meinem Kürzel, also die Initialen TG. Das hat sich so irgendwie über die Jahre eingebürgert und ich bin in meinem echten Leben, außer wenn ich nicht Fußballfan bin, bin ich Geschäftsführer einer Werbeagentur hier in Cottbus und ansonsten bin ich knallharter großer Energiefan und das schon seit 1982. Also seit 1982 gehe ich regelmäßig hier ins Stadion, habe alles mitgenommen von der zweiten DDR-Liga, DDR-Oberliga, Amateur-Oberliga, Regionalliga, zweite Liga, erste Liga. Genau, und bin da voll dabei und immer da, Dauerkarteninhaber. Und auch bei den Spielen, wo 350 Leute im Stadion waren, war ich immer mit dabei.
Und man kann dich auch hören.
Genau, ich für alle Sachen, die so um Energie Cottbus sich drehen hier, bin ich mir für nichts zu schade. Ich habe mit zwei Freunden, haben wir seit ungefähr November letzten Jahres einen Energie Cottbus Podcast. Dürfte, glaube ich, der einzige vollständige Energie Podcast sein, wo sich nur um Energie dreht, voll durch die Vereinsbrille. Also wir sind jetzt nicht die, die irgendwie draufhauen und meckern, sondern loben. Funktioniert ganz gut und machen eigentlich auch jede Woche nach jedem Spiel, nehmen wir eine Sendung auf, immer so Stunde, anderthalb Stunden. Und ansonsten mache ich auch ganz, ganz viel Ehrenamtliches um Energie drumherum. Habe mal jetzt zum Beispiel das Trikot designt in der vergangenen Saison. Ja, habe ganz früher, war ich so, als es noch Webmaster hieß, war ich Webmaster der Energie-Homepage. Also wir haben tatsächlich schon 1995 mit einer Webseite angefangen. Ja, und dann allen möglichen Kram um Energie, wo ich immer denke, okay, das sind meine Skills, da kann ich dem Verein helfen. Da bin ich dabei und das mache ich alles.
Genau, jetzt haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, wie der Podcast heißt. Sandor Dreieck, ne?
Genau, Sandor Dreieck. Kurze Erklärung, Sando ist der Stadtteil, in dem das Stadion steht, in dem ich auch wohne. Dreieck, weil wir drei Personen sind und witzigerweise ist Sandor Dreieck ist eigentlich der große Parkplatz am Stadion. Daher haben wir den Namen genommen. Das war so ein bisschen unsere Idee. Der Cottbusser oder der Energiefan, der weiß damit schon was anzufangen. Für alle anderen klingt es wahrscheinlich etwas komisch.
Alles gut, aber danke für die Erläuterung. Da ja, kann ich gerne mal in den Shownotes verlinken, wer da noch zusätzlich reinhören möchte. Genau, wir befassen uns ja heute nur mit einem Teil dessen, was es vielleicht zur Energie zu wissen gibt und gehen vielleicht auch nicht so sehr in die Tiefe, wie ihr das regelmäßig tut. Du hast schon gesagt, seit den 80er Jahren gehst du zur Energie. Ganz so weit wollte ich mit dir jetzt nicht zurückblicken, sondern vor allem auf die Zeit, seit wir uns das letzte Mal über den Weg gelaufen sind. Das war im April 2014. In Cottbus, damals ein 1:1 Unentschieden. Ja, seitdem ist viel passiert. Ihr seid nach der Saison abgestiegen. Es ging teilweise sogar in die Viertklassigkeit runter. In aller gebotenen oder im gebotenen Umfang, aber trotzdem in aller Kürze, was haben wir in den Jahren seitdem bei Energie verpasst?
Ja, also erstmal irgendwie, es ging mal kurzzeitig in die Viertelliga runter, das ist schon geschmeichelt. weil unsere Zeit seit 2014 war größtenteils vierte Liga, ne? Also wir haben dann irgendwie noch 2 Jahre dritte Liga gespielt, immer mit dem Blick nach oben, um möglichst wieder aufzusteigen. Und wie es dann manchmal ist, wie es jetzt wahrscheinlich auch Fortuna Düsseldorf ging, geht es einfach auch mal komplett in die Hose. So war damals unser Abstieg in die Regionalliga. Wir haben es dann, glaube ich, noch mal ein Jahr geschafft, noch mal aufzusteigen, sind dann um ein Tor wieder in die Regionalliga abgestiegen und dann gab es wirklich 5 harte Jahre nur in der vierten Liga. Also das war wirklich hart, aber man hat immer gemerkt, dass Energie immer in der Stadt und in der Lausitz hier ein Thema ist. Also auch wenn natürlich die Zuschauerzahlen dann irgendwie runtergingen, auf teilweise unter 3000 Zuschauer mal zu spielen, hat man trotzdem immer das Gefühl gehabt, die Leute hängen da irgendwie dran, die interessiert. Du hast dann Topspiele gehabt, wo dann plötzlich wieder 13.000, 14.000 Leute kamen, auch in der vierten Liga. Und wenn du früh zum Bäcker gegangen bist am Montag, da war es immer so, ja, jeder wusste irgendwie, wie Energie gespielt hat und läuft da nicht oder läuft da gerade gut oder wird's was mit dem Aufstieg. Das war immer eigentlich das, was den Verein hier regional ausgemacht hat, dass der einfach nie vergessen wurde, dass nie irgendwie die Leute abgewunken haben oder nie das Interesse verloren haben an dem Club.
Genau, er ist ja auch nach wie vor ein großer Name, also hat ja nicht zuletzt dann auch 2008, 2009 zuletzt in der Bundesliga gespielt, also die großen Zeiten sind ja noch gar nicht so lange her. Aber ja, klar, du hast vollkommen recht, es ging dann 2019 nach einem Jahr dritte Liga wieder in die Regionalliga, dann habe ich aber hier auch gesehen, 23 Erster geworden, aber wahrscheinlich ist man dann da an der Relegation gescheitert, ne?
Genau, also ein Jahr sind wir an der Relegation gescheitert gegen den Bayern-Vertreter, das war die Spielvereinigung Unterhaching, war ja auch mal Anfang der 2000er mal ein Bundesliga-Duell. Mhm. Genau, da sind wir in der Relegation gescheitert, haben es aber geschafft tatsächlich im Jahr drauf, also für 2024, wieder die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost zu gewinnen. Und dann gab es einen direkten Aufstieg. Und dann sind wir 2024 in die dritte Liga aufgestiegen, haben völlig überraschend entgegen aller Erwartungen eine Top-Saison gespielt, waren immer oben dabei, waren Tabellenführer. Und dann ist uns zum Schluss der Saison ein bisschen die Luft ausgegangen. Wir sind dann Vierter geworden, hatten immer eine direkte Quali für den DFB-Pokal gehabt. Und und dann ist es, wie es so ist, wenn man es nicht schafft, fällt die Mannschaft so ein bisschen auseinander, Leistungsträger gehen weg. Und dann hat jeder gesagt, für die Saison 25, 26, na mal gucken, hoffentlich schaffen wir irgendwie den Klassenerhalt, ja, und zum Schluss sind wir aufgestiegen. Also das war ein totales Fußballwunder, also die Mannschaft, wie die im letzten Jahr funktioniert hat bei uns, glaube ich, hauptsächlich über den Teamgeist, war der Wahnsinn. Und jetzt ist natürlich die Mega-Euphorie hier ausgebrochen mit einem Zweitliga-Aufstieg, mit dem echt niemand gerechnet hat.
Ja, also diese Relegation zwischen Vierter und Dritter Liga, das ist ja auch nochmal so ein eigenes Thema. Genau, wie du sagst, 23 dann gescheitert und 24 dann aufgestiegen. Und jetzt seitdem dann 2 Saisons dritte Liga und jetzt natürlich dann, weshalb wir hier auch heute Abend sprechen, der Aufstieg in die zweite Liga. Dann könnten wir quasi schon über eine Person, die ja zumindest in den letzten Jahren und eigentlich schon Jahrzehnten, würde ich fast sagen, sehr mit dem FC Energie Cottbus verbunden ist, Klaus-Dieter Wollitz, über den könnten wir quasi in den Managementbereich reingehen. Wenn man noch weiter zurückgehen würde, wäre es wahrscheinlich Eduard Geier, den man da auch noch erwähnen könnte. Aber wir beschränken uns mal auf die Zeit von Pele Wollitz, der ja auch aktuell quasi Trainer und Sportchef in Personalunion ist, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, genau so ist es. Also er ist Trainer und auch irgendwie sportlicher Leiter. Wir haben jetzt seit 2 Jahren zusätzlichen Kaderplaner, den gab es vorher auch nicht. Das hat dann Pele oder Klaus-Dieter Wollitz alles mitgemacht in Personalunion. Klar, kleiner Verein in der Regionalliga, wenig Geld. Da guckt man sozusagen, da muss halt jeder irgendwie 3 Jobs machen.
Ja, ist denn da jetzt im Zuge des Aufstiegs in die zweite Liga noch mehr Personal dazugekommen oder guckt man erstmal, wie das hier so laufen kann und dann schaut man mal, ob man da personell noch sich erweitert oder ergänzt oder ist dann noch geplant, dass noch weitere Personen jetzt hinzukommen?
Also das weiß ich gar nicht so genau. Also auf jeden Fall kam ein Co-Trainer jetzt dazu für die Saison. Das ist der Daniel Ziebig, auch ein ehemaliger Energieprofi, der aus Bundesliga-Zeiten hat auch mal beim HSV gespielt davor. Und der ist neu. Ansonsten ist schon Pele Wollitz der sportlich Allmächtige in Cottbus. Und eine Sache, die auch sehr gut funktioniert. Logischerweise, er ist jetzt seit, jetzt muss ich mal echt überlegen, 5 oder 6 Jahren im Amt. Das ist eine absolute Top-Symbiose. Es gab damals ein Wechsel im Präsidium, einen neuen Präsidenten und der hat Pele Wollitz dann zum dritten Mal zu einer Amtszeit nach Cottbus geholt Und seitdem ging es halt aufwärts und seitdem läuft's. Und ich glaube, diese beiden, der Präsident Sebastian Lemke und Pele Wollitz, das ist eine Männerfreundschaft, die, glaube ich, auf absolutem Vertrauen beruht. Und das ist, glaube ich, unser Erfolgsgeheimnis. Und natürlich ist Pele Wollitz, so umstritten er manchmal ist in der Presse oder in Fankreisen, ja, weil er natürlich auch immer redet, wie ihm der Mund gewachsen ist und da kein Blatt von Mund nimmt, ist er natürlich umstritten, aber er ist sportlich. Ich glaube, da gibt es keinen, der irgendwie ihm sportlich da irgendwie die Kompetenz absprechen würde. Und was man auch mitkriegt, ist, jeder Spieler, der mal unter Pele Wollitz trainiert hat, der unter Pele Wollitz gespielt hat, die reden alle in höchsten Tönen vom Coach und sagen, also es gibt beispielsweise Nils Petersen, der, glaube ich, erfolgreichste Joker in der Bundesliga, ja ganz lange beim SC Freiburg gewesen, der sagt, das war der beste Trainer seiner Karriere. Nur mal als Beispiel.
Ja, ist dann, glaube ich, immer so ein bisschen die Frage, ne, nach Außenwahrnehmung und Innenwahrnehmung, wenn man enger mit ihm zu tun hat. Das ist dann, glaube ich, nochmal was anderes. Aber klar, er polarisiert, glaube ich, schon ein Stück weit. Aber ja, das muss ja nicht zwingend was Schlechtes sein. Also würdest du sagen, was die Personen hinter den Kulissen auf Management-, Produktionsfirma-Ebene angeht, da kommt eigentlich an den beiden keinen Weg vorbei und alle, die sonst noch da sind, ordnen sich dem unter und du müsstest jetzt keinen noch weiter erwähnen oder gibt es noch jemanden, der hier genannt werden sollte?
Nein, na logischerweise steht da eine ganze Geschäftsstelle dahinter, natürlich auch die restlichen Präsidiumsmitglieder, die anderen Vereinsgremien, die stehen da auch dahinter. Aber ich glaube, die beiden mit dieser Freundschaft und mit dem absoluten Vertrauen, ich glaube, das ist unser absolutes Erfolgsgeheimnis. Und da gibt's, glaube ich, auch keinen Rantasten. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass selbst wenn es so schlecht läuft, wie man sich's gar nicht vorstellen kann, dass an den beiden Leuten gerüttelt wird. Also, dass an Pele Wollitz gerüttelt wird oder dass, ich glaube, der kann sich nur selbst entlassen. Und der hat es ja auch schon mal angekündigt, so ein bisschen. Also, es gab vor einem Jahr so ein bisschen die Idee, dass er gesagt hat, okay, er macht jetzt noch, hängt jetzt noch ein Jahr als Trainer ran. Und dann geht er einen Schritt zurück, geht praktisch in diese nur noch sportliche Leiterebene und sucht sich einen Coach, der hier perfekt nach Cottbus passt. Das hat er vor 2 Jahren angekündigt, hat jetzt zum zweiten Mal ein Jahr verlängert, bleibt Trainer und deswegen sage ich, okay, ich kann mir echt gut vorstellen, wenn er irgendwie merkt, es funktioniert nicht, dass Pele Wollitz sagt, okay, ich entlasse mich selbst, bleib Sportdirektor und stelle hier einen anderen Coach an die Seitenlinie. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Das würde mich auch nicht wundern und ja, ich habe gerade so ein bisschen Erinnerungen an, oder es erinnert ein bisschen an Heidenheim, wo auch ja schon seit Jahren, gut, nun war Wollitz zwischendurch mal weg, aber auch in Heidenheim ist ja seit Jahren so dieses Duo aus Präsident, dessen Name mir gerade entfallen ist und natürlich Trainer Frank Schmidt, ja, schon seit Jahren dafür Garant, dass es in Heidenheim so gut läuft. Nun ist es ja bei Energie in den letzten Jahren dann doch auch ganz gut gelaufen. Vergleichsweise, wenn man die Jahre davor zum Vergleich ranzieht, hatten wir ja jetzt gerade schon skizziert, der Weg zurück in die zweite Liga. Wenn wir dann mal auf die Besetzung schauen sozusagen, wer ist denn von den Aufstiegshelden, nenne ich sie mal, noch geblieben und wer ist noch neu hinzugekommen? Da würde ich vielleicht den Namen Leonardo Bittencourt reinschmeißen, weil der hier von unseren Freunden aus Bremen zu euch gekommen ist. Aber hol da gerne mal ein bisschen weiter aus zum Kader und wer noch dazugekommen ist.
Ja, wir können ja kurz bei Leonardo Bittencourt bleiben. Der ist ja ein Cottbuser Jung, also der ist ja in Cottbus aufgewachsen, hat bei Energie alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen. Sicherlich auch dem geschuldet, dass sein Vater Franklin Bittencourt Profi bei Energie war und er kennt sozusagen das Stein der Freundschaft aus Bundesliga-Zeiten wirklich als kleiner Knirps, der nach dem Spiel bei Franklin Bittencourt auf den Schultern saß als 4-Jähriger, gespielt bis zur U19 und auch Pele Wollitz hat ihn zum Profi gemacht als, glaube ich, 18-Jährigen damals und dann hat er die steile Karriere für ihn dann Fahrt aufgenommen, er ging zum BVB, dann, glaube ich, Hannover war er noch und dann irgendwann ist er ja jetzt sehr, sehr lange bei Werder gewesen. Hm. Und das war natürlich bei uns jetzt hier ein absoluter Euphorieausbruch, weil sich das halt auch niemand vorstellen können. Es gab immer so ein bisschen so die Ideen und die Gerüchte, ja, der Leo, der beendet jetzt irgendwie seine Karriere bei Werder, das wäre doch was. Und alle haben gesagt, naja, das wird wahrscheinlich nichts. Und als dann diese Meldung kam, dass er herkommt, dann, ja, klar, totale Euphorie. Ne? So viel zu Leo Bittencourt. Ein zweiter, den man vielleicht als Neuzugang nennen sollte, ist Luca Copado, der Sohn von Francesco Copado, kennt man auch noch als Bundesliga Hamburger Profi, der war auch hier gewesen, ein Jahr ausgeliehen aus Linz, ging zum SC Paderborn, war in der vergangenen Saison und ist jetzt zu der Saison jetzt nach einem Jahr auch wieder zurückgekommen. Ansonsten kann ich zu den Neuzugängen, das ist Pele-Wollitz-Prinzip, wir holen wenig bekannte Leute, wir holen junge Leute, teilweise aus der dritten, vierten, teilweise auch fünfte Liga, wo Pele-Wollitz und Manuel Nergis, glaube ich, heißt er, das ist der Kaderplaner, die sehen da was Besonderes, hat zumindest in den letzten Jahren super funktioniert. Da haben wir jetzt einen Spieler, der ist weggegangen, das war Nyami Awotwi Grant, das war einer unserer Innenverteidiger. Das tut mir ein bisschen leid. Also das war zum Beispiel einer, der kam aus der vierten, fünften Liga von den Stuttgarter Kickers und war bei uns Stammspieler und war, glaube ich, in der vergangenen Saison einer der besten Innenverteidiger in der gesamten dritten Liga. Jetzt ist er auch zum SC Paderborn gegangen, spielt nächstes Jahr Bundesliga, muss man dann wahrscheinlich akzeptieren. Ansonsten unsere Highlight-Spieler, würde ich sagen, sind einmal Tolkay Shigerchi. Das hat vielleicht der eine oder andere mitbekommen, wurde zum besten Spieler der dritten Liga gewählt. Und bei dem ist einfach das völlig Verrückte, dass der Typ, bevor er zur Energie gekommen ist, nie höherklassig gespielt hat. Glaube ich, der war schon mal irgendwie, glaube ich, der hat auch irgendwie beim HSV, aber eher im Nachwuchs oder in der zweiten Mannschaft gespielt. Und dann hat er ganz lange in der Regionalliga Nordost gespielt für den Berliner AK, für die VSG Altglienicke. Und wir haben ja oft gegen die gespielt und in den Regionalliga-Jahren. Und das war schon damals immer eine Augenweide, weil du hast auf den Platz geguckt, hast gesagt, wie dieser Typ gehört hier nicht in die Regionalliga. Der ist auch nirgendwo hingewechselt, was irgendwie außerhalb Berlins war. Der wollte immer irgendwie in Berlin bleiben. Und wahrscheinlich ist er einfach Cottbus zum Glück nah genug dran an Berlin, dass wir den mit einem Drittliga-Aufstieg verpflichten konnten. Da war der jetzt allerdings schon 30 Jahre alt. Und man wusste jetzt schon, das ist ein guter Fußball, aber wie läuft das in der dritten Liga, wusste man nicht. Und dann war das einfach der totale Wahnsinn. Der macht Tore am Fließband, der hat eine fußballerische Finesse. Das macht so einen Spaß, ihm zuzugucken. Also da kann ich nur auch jedem empfehlen, wenn er mal irgendwie Energie guckt, da mal ein Auge drauf zu haben, auf unseren Zehner, ja, Tolkay Shigerchi. Und ich bin echt gespannt, wie der in der zweiten Liga performt. Wenn die Gegner ihm, glaube ich, weil sie ihn nicht kennen, doch ein bisschen Platz lassen oder so, dann kann der, glaube ich, richtig überraschen. Und dann haben wir natürlich ganz vorne noch unseren Erik Engelhardt. Letztes Jahr weit über 20 Tore in der dritten Liga geschossen. Hat auch schon Zweitliga-Erfahrung gehabt mit dem VfL Osnabrück. Auch einer, der bei uns war, weggegangen ist und zwei Jahre später wieder zur Energie gekommen ist. Spitzname Panzer. Und das ist, glaube ich, da ist der Name Programm, weil er wirklich einfach körperlich sich überall durchsetzt, durchwuselt, ballfest machen kann. Ich würde noch einen ergänzen, das ist Axel Borgmann. Axel Borgmann, unser Mannschaftskapitän, weil der ist schon seit, jetzt muss ich echt überlegen, bestimmt irgendwie 2020 oder so im Verein. Also der kam, glaube ich, vor der Corona-Pandemie, also oder 2019, kam der zu uns in die vierte Liga und der ist eben so lange jetzt dabei und hat jetzt die zwei Aufstiege gemacht und du hast nicht das Gefühl, dass der irgendwie ein Viertligaspieler ist, sondern der wird wahrscheinlich auch in der zweiten Liga eine Rolle spielen. So, das habe ich jetzt mal und jetzt bin ich fertig, habe ich mal die wichtigsten erwähnt, glaube ich.
Okay, erstmal danke für diesen Rundumschlag. Da war ja jetzt wirklich alles dabei, vom Rückkehrer über den späten Helden im schon sehr hohen Fußballalter, der dann noch der beste Spieler der dritten Liga wird und bedeutende Spieler. Ich habe gerade nebenbei nachgeschaut, Borgmann kam 2019 aus Venlo nach Cottbus. Das noch als Ergänzung. Okay, bist du denn der Meinung, wenn wir jetzt so ein bisschen auch schon schauen, wo das Ganze hinführen kann mit diesem Kader, den du gerade an ein paar Highlight-Spielern skizziert hast, wo das hinführen kann? Siehst du den Kader Stand heute, Ende Juli, schon als konkurrenzfähig für die zweite Liga oder muss da noch was passieren? Ich meine, klar, du hast gesagt, man hat eher unbekannte Spiele geholt. Die Spieler, die kamen alle ablösefrei. Ist natürlich auch legitim, wenn man jahrelang in viertklassig war, dass da jetzt nicht das große Geld da ist, um die Mission zweite Liga mit Geld anzugehen. Ja, wie würdest du das einordnen? Geht man mit diesem Kader in die zweite Liga und kann da mithalten oder muss da noch was passieren?
Oh, das ist schwierig zu beantworten. Wir hatten jetzt ein paar Testspiele, ganz viel unter Ausschluss der Öffentlichkeit, deswegen konnte man selber auch gar nicht gucken, wie die Mannschaft performt. Es gab auch im Trainingslager so ein bisschen Reibereien. Da gab es ein Testspiel gegen den FK Mladá Boleslav aus der Tschechischen Republik, da aus der ersten Liga. Da haben wir, glaube ich, 4-2 verloren und da gab es, glaube ich, schon das erste Mal eine Rumpelei, ja, also so in der Mannschaft, dass die alle sehr unzufrieden sind, was so Anlaufverhalten und so weiter betrifft. Dann haben wir irgendwie gegen RB Salzburg einen Test gemacht, 0-5 verloren, aber da wurde gesagt, irgendwie die erste Halbzeit war irgendwie super, aber wie gesagt, das war auch Ausschluss der Öffentlichkeit. Das hat niemand was gesehen. Da kann man sich immer nur drauf verlassen, wie Pelle Wollitz in den Interviews das Spiel gesehen hat. Bei uns ist es so jetzt in den letzten Jahren erfahrungsgemäß gewesen, dass wir einfach erstmal gestartet sind. Meist auch, sag ich mal, zumindest mal irgendwie mal auch gepunktet haben. Und eigentlich immer zum Ende der Transferperiode noch so ein paar Stellschrauben gedreht haben. Also wir hatten in der vergangenen Saison zum Beispiel Spieler nachverpflichtet, deutlich nach Saisonstart und kurz vor Ende der Transferperiode, die dann alle Stammspieler geworden sind. Also es war unter anderem Marius Funk, also unser absolute Nummer 1, unumstritten. King Manu, unser Abwehrspieler, der war von Fortuna Düsseldorf ausgeliehen.
Super Name.
Da machen wir echt, bitte?
Ein super Name habe ich kurz eingeworfen.
King Manu, ja, das ist absolut, der Name ist auch Programm. Der war tatsächlich von Fortuna Düsseldorf ausgeliehen und wir machen hier in Cottbus echt drei Kreuze, dass die Fortuna abgestiegen ist, weil ansonsten wäre der wahrscheinlich jetzt nicht zu uns gekommen. Aber damit war sein Vertrag ausgelaufen in Düsseldorf und er hat sich jetzt für Energie entschieden, für die zweite Liga mit Energie. Das sind nur so Beispiele, also für alles so spät nachverpflichtete Leute. Und das ist wahrscheinlich auch, wie du schon sagst, wenn wir kein Geld ausgeben können, wir sind echt ja ganz unten in der Nahrungskette in der zweiten Liga, da müssen wir uns irgendwie anders behelfen. Und dann ist es eben die, die lange hoffen, irgendwie hier und dort einen Vertrag zu kriegen und wo das dann nicht klappt und die sich dann wahrscheinlich einfach ganz kurz vor Ende des Transferfenster-Schließmechanismus dann doch für Cottbus entscheiden. Davon haben wir in den letzten Jahren gelebt. Und ich glaube, da wird auch was passieren. Also gerade in der Innenverteidigung, wo man ja auch irgendwie sagt, ja, du brauchst ja irgendwie vier starke Innenverteidiger, zwei Pärchen oder so. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall Nachholbedarf. Und ansonsten, wo ich sagen kann, wo ich sehr hoffnungsvoll bin, ist unser Mittelfeld. Ich glaube, da sind wir richtig gut aufgestellt.
Okay, dann schauen wir mal, was da noch passiert. Wir treffen ja schon am 6. Spieltag aufeinander, wenn der FC St. Pauli nach Cottbus kommt. Und dann können wir ja gucken, ob nur die Spieler, die Stand heute da sind, mit den Highlight-Spielen, die du schon erwähnt hast, auf dem Platz stehen oder ob dann noch der ein oder andere eher Unbekannte kurz noch dazugekommen ist. Genau, Konkurrenzfähigkeit ist schwer einzuschätzen. Stand heute ist schon klar. Dann würde ich quasi, wenn du sonst niemanden mehr erwähnen möchtest, in den Backstage-Bereich wechseln. Auch da haben wir natürlich dann auch wenig mitbekommen aus Cottbus. Was gibt es denn heute zu wissen und was hat euch vielleicht auch in den letzten Jahren so neben dem sportlichen Abschneiden natürlich beschäftigt in Cottbus?
Boah, ja, es ist eine runde Frage. Da muss man mal überlegen, in welchen Bereich man reingeht. Also zum einen, was ich ja schon mal gesagt habe am Anfang, ist ja, dass, weil das Interesse halt nie weg war, unsere absolute Stärke ist eben dieser totale Zusammenhalt. Also der über den Verein, die Mannschaft bis in die Fanszene reingeht. Und das ist eben auch das Geheimnis, was funktionieren muss. Das hat natürlich im letzten Jahr super funktioniert, weil wir sehr erfolgreich im Fußball gespielt haben, immer vorne dabei waren, auch spektakuläre Spiele hatten. Da ist halt die Frage, wie es immer ist und überall, wie läuft das, wenn man mal irgendwie vier Spiele hintereinander verliert? Okay, verliert hier irgendjemand die Nerven oder kriegen wir es hin, diesen wirklich absoluten Zusammenhalt irgendwie beizubehalten, weil das ist unsere größte Stärke, glaube ich, und wenn das nicht hinhaut, dann wird nichts anderes hinhauen. Ansonsten ist bei uns großes Thema unser Stadion, ja, also das haben wir jetzt irgendwie mit Flickschusterei, auch mit Fördermitteln erstmal irgendwie zweitligatauglich gekriegt, also es gibt ja jetzt irgendwie, was natürlich in den Jahren der vierten Liga überhaupt keiner mitgekriegt hat, echt wahnwitzige Auflagen vom DFB, also das geht hin bis zu, dass, glaube ich, unsere Sitzschalen, glaube ich, der Abstand zwischen den Sitzschalen zu niedrig ist oder zu klein ist, okay, und über die Jahre größer geworden ist, weil, keine Ahnung, die Menschen dicker geworden sind oder so. Da muss, glaube ich, irgendwie nachgerüstet werden. Das andere, was ich völlig verrückt finde, ist eine Auflage, dass alle Plätze in einem Zweitligastadion überdacht sein müssen, was ich auch so denke, okay, wenn ich jetzt manchmal so Fußball-WM oder Champions League gucke, Bergamo oder so, wo ich so denke, ja, da ist teilweise gar nichts überdacht. Und ja, und jetzt haben wir zumindest erstmal irgendwie ein Flutlicht mussten wir erneuern, weil da irgendwie diese Lux-Stärke irgendwie deutlich erhöht wurde. Haben wir jetzt zumindest irgendwie neue Scheinwerfer oder LED-Scheinwerfer ranschrauben müssen. Trainerbänke mussten irgendwie größer werden, weil irgendwie die Kadergröße in der zweiten Liga größer ist als jetzt irgendwie in der dritten Liga, wo man irgendwie, keine Ahnung, 18er Kader hat und in der zweiten Liga irgendwie ein 20er. Da müssen irgendwie zwei Sitze ran. Also das sind schon manchmal ganz schön verrückte Sachen. Und weil das eben alles Flickschusterei ist, gibt es in Cottbus seit sehr vielen Jahren eine Diskussion, was eigentlich mit diesen Stadien passiert. Ob man es irgendwie abreißt und neu baut oder renoviert. Oder ob man nicht in Cottbus irgendwie an einer komplett anderen Stelle irgendwie ein komplett neues Stadion baut. was natürlich alles nur mit Fördermitteln irgendwie aus dem Land beispielsweise geht. Und mit dem Land haben wir so unsere Probleme da, bis wir Fördermittel für irgendwas kriegen, da sind wir irgendwie diese Wahrnehmung in Potsdam, wo die Landesregierung sitzt, für Cottbus und Energie Cottbus und Südbrandenburg ist da nicht immer die beste. Also da muss man schon öfter mal laut schreien, dass wir dort gehört werden. Und das war jetzt so ein Thema in den letzten Jahren. Ja, jetzt haben wir es irgendwie so ein bisschen geschafft. Wir hatten auch einen Regierungswechsel in Brandenburg und da ist das auch ein bisschen besser geworden. Hat man so das Gefühl, was so die Ministerien betrifft, also gerade hier Innenminister, der sich ja auch für Sport verantwortlich ist mit. Wir hatten davor einen Minister, der hat es in seiner Amtszeit in den 2 Jahren nicht geschafft, in Cottbus mal am Stadion vorbeizugucken und sagt dann, ja, er hat ja alle möglichen Vereine, die er beobachten soll. Und dann sagt man so, ey, wir sind der größte Verein im Land Brandenburg mit für die zweite Liga wahrscheinlich vergleichsweise niedrig, 6.500 Mitgliedern. Aber da gibt's jetzt im Land Brandenburg gibt's zum Beispiel nichts Vergleichbares und da kommt halt kein Minister vorbei. Ja, das sind so Sachen, die Leute hier umtreiben, ne? Also sowas zum Beispiel.
Ich steig mal hinten ein, weil du hast ja auf meine runde Frage auch eine runde Antwort gegeben. Also ich weiß auf jeden Fall aus Fürth, die haben weniger Mitglieder als ihr. Das wollte ich gerade kurz einwerfen, weil mir das gerade einfiel. Und auch das Thema Stadion, seid ihr nicht die Einzigen, die das beschäftigt. Da hatte ich schon, scheint es ja relativ spät in der Saisonvorschau, da gab es schon einige Gespräche, wo auch das Stadion ein Thema war. Ob das nun Kiel war, ob das Nürnberg war. Also das eint euch mit anderen zukünftigen Gegnern in der kommenden Spielzeit. Wobei natürlich dann, ja klar, die Anforderungen, wenn man jetzt jahrelang nicht in der zweiten Liga war, natürlich haben die sich verändert, aber wie du schon selber skizzierst, auch nicht immer unbedingt nachvollziehbar. Also weiß auch nicht, warum es da nicht irgendwie möglich war, zumindest bei manchen Sachen so eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen. Das hat ja irgendwie auch, ich meine, der SV Darmstadt ist ja irgendwie in die Bundesliga gekommen und hat da auch irgendwie mit seiner Bruchbude, ist jetzt ein bisschen zu despektierlich, aber ja, auch die durften ja in der Bundesliga mitmischen, ohne da groß was gemacht zu haben vorher. Holstein Kiel genauso mit ihren Stahlrohrtribünen. Aber gut, da hast du gesagt, ihr habt so schon so ein bisschen geflickschustert und das jetzt Zweitliga tauglich gemacht. Zumindest erstmal muss man dann gucken, was noch für Anforderungen kommen, wenn ihr dann euch in der Liga halten solltet. Wenn wir aber schon beim Stadion sind, wo ja dann die Mannschaft des FC St. Pauli Mitte September gastiert und natürlich auch unsere Fanszene zu Gast ist, nun zählt dein Verein natürlich zu einem der Vereine, wo wir als St. Pauli-Fans, nenne ich es mal vorsichtig, nicht von allen wahrscheinlich willkommen geheißen werden. Ich denke, wir können dieses Gespräch nicht ganz führen, ohne auch diese Fan-Problematik anzusprechen. Wie würdest du das einordnen, wie da gerade in dem Zusammenhang die Stimmungslage ist, wenn dann der linke Verein aus Hamburg zu Gast ist?
Ja, da braucht man gar nicht um heißen Brei drum herum reden. Ich kenne ja sozusagen und die Protagonisten unserer Fanszene, ich kenne die Region, in der ich hier wohne. Da ist natürlich St. Pauli als linker Verein, der sich auch politisch sehr engagiert und auch vor allem auch politisch kein Blatt vor den Mund nimmt, jetzt nicht irgendwie der Verein, mit dem wir jetzt in eine Fanfreundschaft eingehen würden. Ne? Also an mir sollte es nicht liegen, aber ich sag mal, die Leute, die jetzt, sag ich mal, die Meinung beherrschen in der Fankurve, da ist das natürlich so. Ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, ich kenne das, es hat sich ja nicht geändert gegenüber den, auch wenn das jetzt schon 12 Jahre her ist, wo wir das letzte Mal gegeneinander gespielt haben, aber damals war die Situation ähnlich, ja, und ich kann mich daran erinnern, ich war sehr oft am Millerntor gewesen und das Problem war, dass auch schon damals, dass so ein Spiel, also wo man sagt, Energie fährt jetzt nach Hamburg ans Millerntor, ganz viel Leute auch mitgezogen hat, die man auch gar nicht im Fanblock wollte. Also ich kann mich auch daran erinnern, es gab damals auf St. Pauli auch im Gästeblock irgendwie Leute, die sich dann echt separiert haben von den Leuten, die da irgendwie mit rassistischen Äußerungen kamen oder solchen Geschichten. Und ich kann mich auch daran erinnern, Fußball wurde skandiert dann von den Energiefans, die sich dann da ein bisschen separiert haben. Und das wird beim Heimspiel halt nicht anders werden. Und gut, St. Pauli war auch oft genug hier. Das wird wahrscheinlich eine Auswärtstour werden, die man jetzt nicht so gern hat als Fan. Also das ist mit Ankommen am Bahnhof oder mit Bus, mit Polizeibegleitung ins Stadion, Spiel gucken, raus, ab zum Bahnhof, nach Hause fahren. Kann mir nicht vorstellen, dass viele St. Pauli-Fans hier irgendwie Bock drauf haben zu sagen, okay, wir machen mal irgendwie ein Wochenende in Cottbus und gucken uns das mal an. Ist natürlich empfehlenswert von meiner Seite. Das Ganze noch irgendwie wahrscheinlich im St. Pauli-Shirt oder so, würde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht empfehlen.
Ja, schon klar.
Ist ein hartes Thema und wie gesagt, ich rede da auch nicht drum herum. Das ist eine Sache, die ist leider so. Ich dagegen war jetzt, wie gesagt, bei den ganzen Spielen, wo ich auf Pauli war, habe auch Freunde in Hamburg. Da haben wir immer ein langes Wochenende gemacht, mit klassisch da Roundabout, der Reeperbahn, irgendwie rumgelaufen, Bier getrunken, Party gemacht. Habe auch sehr oft mit St. Pauli-Fans geredet. Das fand ich immer sehr angenehm. Nur mal so als Vergleich. Wir haben jetzt die letzten Jahre ja sehr oft gegen den SV Babelsberg gespielt, der ja eine ähnlich, ich sage mal, politische Fanszene hat. Und da war es so, da wirst du total abgelehnt, ja. Und dann kommst du Energie Cottbus-Fan, da sind die total intolerant, bezeichnen mich irgendwie dann als Nazi. Und das fand ich immer sehr schön auf St. Pauli, dass man einfach mit den Fans dort, die haben dich als Energiefan gesehen und du konntest mit denen einfach über Fußball reden. Ja, also wie ist die Situation in der Liga, wie läuft's bei denen, wie läuft's bei uns? Das fand ich immer sehr angenehm in Hamburg, wenn ich auf die Leute getroffen bin.
Ja gut, ich glaube, das muss man auch einfach dazu sagen, dass es bei allen Vereinen, ich meine, das habe ich jetzt, wie gesagt, kurz nach eurem Abstieg damals ist dieses Format hier entstanden. Ich bin auch fast seit Anfang an dabei und habe seitdem gelernt, dass es eigentlich bei allen Vereinen, ob es nun Dresden, Magdeburg, Rostock oder wie sie alle heißen ist, oder natürlich auch bei euch, Leute gibt, die korrekt sind, mit denen man auch ein Bier trinken gehen kann, mit denen man sich unterhalten kann. Und so ist es natürlich andersrum genauso, ne? Also natürlich wird es überall Leute geben, die dann sagen, nein, das ist für mich der Nazi-Verein, das ist, kann man diskutieren, ob das so sinnvoll ist, das so abzustempeln. Aber ich glaube, die Diskussion würde jetzt hier zu weit führen. Mir war nur wichtig, das einmal hier anzusprechen. Es ist soweit so klar natürlich. Aber ja, ich denke, wenn man dann nach Cottbus kommt und sollte man sich da länger aufhalten als diese 90 Minuten plus X, dann ist es natürlich ratsam, da jetzt nicht, oder zumindest ein bisschen aufzupassen, mit wem dann, wie man da über den Weg läuft. Aber gut, das habt ihr jetzt auch nicht exklusiv. Da gibt es auch genug andere Städte. Ich bin ja auch ganz froh, dass Essen nicht auch noch aufgestiegen ist. Sonst hätten wir wirklich sehr, sehr viel Konfliktpotenzial aus unserer Sicht in der Liga gehabt. Von daher, ja, seid ihr halt eins der Spiele, wo man ein bisschen aufpassen muss. Ja, wo dann halt, wenn wir kommen, auch Leute bei euch im Stadion stehen, die ihr vielleicht oder die Teile von euch da gar nicht haben wollen.
Also ich würde mal kurz ergänzen, für Leute, die doch vielleicht vorhaben, irgendwie das Wochenende irgendwie zu nutzen und in Cottbus zu bleiben oder keine Ahnung, einen Ausflug in Spreewald zu machen, der direkt vor den Toren von Cottbus beginnt. Ja, wenn du unseren Podcast verlinkst oder sowas, da können die Leute ja gern mal irgendwie über YouTube oder Spotify dann kommentieren und dann nehme ich mich dem gern an, weil ich bin selber sozusagen aus der, ich sag mal zumindest so aus der Punk-Szene. Und es gibt in Cottbus tatsächlich schon eine ganz, ganz coole Subkultur, was so Kneipen angeht, Spätis, Clubs, wo Konzerte sind und so weiter. Wenn da an dem Wochenende irgendwie doch der ein oder andere Pauli-Fan irgendwie in Cottbus bleiben will, im Hotel übernachten oder whatever, dann kann ich bestimmt ein paar Ausgehtipps noch mitgeben und zum Schluss wird das vielleicht auch nur eine runde Sache. So ein Ausflug.
Okay, klar. Sonst natürlich verlinke ich dann den Kontakt zu euch und dann kann man da mal nachfragen, Mensch, DG, wo kann man denn abends gut hingehen, wenn man es eher so mit Punkrock und Alternativ hält? Dann kriegen wir das bestimmt hin. Aber für Ausgehtipps läuft uns hier gerade ein bisschen die Zeit davon, würde Alles ich klar. sagen.
Ja, nee, sehr gut. Das wollte ich jetzt auch, ich wollte jetzt auch gar keine Tipps geben, sondern nur sagen, okay, wenn sich jemand interessiert, kann sich gern sozusagen an mich wenden und dann kann ich ein Programm zusammenstellen, so ungefähr.
Wunderbar. TG oder Thomas, wie auch immer, gibt es noch was zum Backstage-Bereich oder wollen wir langsam Richtung Zugabe, Verabschiedung und Abschlussfrage kommen?
Nö, dann lass uns einfach zu der Zugabe kommen. Also ich, jetzt so spontan fällt mir da jetzt gar nichts so richtig mehr ein. Also wie gesagt, diese Stadion-Thematik hatte ich erwähnt, über die Fanszenen, in Anführungsstrichen Problematik, haben wir gesprochen. Ja, es gibt ja immer wieder so Sachen, die natürlich mal aufploppen und mal tagesaktuell sind oder so. Aber so generell so ein Riesenthema oder sowas fällt mir jetzt auch spontan nichts ein.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zur Zugabe. Du kannst dann da auch noch loswerden, was du sonst noch loswerden möchtest. Und uns natürlich auch verraten, die Playlist ist schon seit Anfang der Saisonvorschau online quasi. Und die Leute konnten raten, welcher Song zu welchem Verein gehört. Ich weiß nicht, ob sie drauf gekommen sind, aber leg doch mal los, welchen Song hast du dir ausgesucht und warum?
Genau, also es ist wahrscheinlich haben es nicht allzu viele rausgekriegt. Aber wie ich schon sagte, ich bin so ein bisschen aus der Punk-Szene. Das sind jetzt natürlich jetzt irgendwie, wir sind jetzt natürlich nicht irgendwie die Masse im Stadion der Freundschaft. Aber ich habe jetzt für mich natürlich einen Song ausgewählt und da habe ich natürlich einen Punk-Rock-Song genommen. Und zwar Take 'Em All von Coxsparrow, die einfach zu meinen absoluten Lieblingsbands gehören seit vielen, vielen Jahren. Und den Song habe ich gewählt, weil der eigentlich ja relativ gut, natürlich, sag ich mal, auf eine parallele Ebene jetzt gesprochen, eigentlich dieses Klein gegen Groß sehr gut beschreibt. Und damit eigentlich ziemlich perfekt die Saison widerspiegelt, die Energie wahrscheinlich nächstes Jahr haben wird, weil wir sind Aufsteiger und dadurch, dass wir ganz, ganz viele Jahre aus dem Geschäft der Großen weg waren, sind wir ja auch sozusagen in der ganzen TV-Geldtabelle ganz, ganz unten dran, haben die kleinsten finanziellen Möglichkeiten mit Abstand. Da gibt es, glaube ich, noch so 2-3 Vereine, denen es so ähnlich geht. Und wir haben einfach Gegner, also wenn man jetzt überlegt, dass ein VfL Wolfsburg abgestiegen ist, die kommen Millionenbudgets, andere haben riesige Stadien, dreimal, viermal so viel Zuschauer wie wir. Und wir müssen es einfach in dem Kleinen gegen Groß mit Zusammenhalt machen und mit Kampf, mit gemeinsamem Kampf. Und das alles ist für mich bei Take 'Em All von Cock Sparrow drin. Genau, deswegen habe ich diesen Song gewählt. Ich habe auch echt lange gesucht, ob ich einen Song finde, der sowas widerspiegelt. Es ist ja eigentlich ein klassisches Punkrock-Thema. Ja, irgendwie dieses irgendwie Fighting, Working Class und so weiter. Aber ich dachte ja, okay, das ist ein cooler Song, ein sehr bekannter Song. Genau, das war meine Auswahl.
Ja, ich würde sagen, sowohl nach den Schilderungen zu Energie und der Situation in der kommenden Spielzeit als auch zu dir als Person passt der Song doch wunderbar. Und ja, klein gegen groß, mal gucken, wie gut ihr euch da behaupten könnt. Ich würde sagen, für heute Abend würden wir es erstmal dabei belassen. Du hättest jetzt noch Zeit für berühmte letzte Worte, bevor wir uns jetzt hier noch in den kurzen Rest der Sommerpause verabschieden und uns dann ja schon im September in Cottbus über den Weg laufen quasi.
Ja, dann nehme ich nur mal kurz nochmal das auf und grüße alle Fans, die das hören, sowohl vom FC St. Pauli als irgendwie auch von Energie und schicke einfach mal rein. Zum Schluss sind wir alle Fußballfans, das ist das Wichtigste und ich bin einfach ein totaler Freund davon, immer mit den Leuten zu quatschen und über Fußball zu reden. Das ist einfach das, was am meisten Spaß macht. Und irgendwie alle anderen Sachen sollte man, wenn es nicht anders geht, wenigstens irgendwie für 90 oder ein paar Minuten mehr irgendwie ausblenden und sagen, okay, es geht um Fußball.
Ja, dazu ergänzend vielleicht nicht gerade ausblenden, sondern zumindest auf einer ja, verbalen Ebene in gewisser Weise bleiben, weil also das würde ich sagen, wird so kommen, dass auch unsere Fans sich da positionieren werden auf jeden Fall, aber solange es halt bei verbalen Äußerungen oder ob man im Spruchband bleibt und man nicht die dritte Halbzeit sucht oder sonst wie aufeinander losgeht, würde ich dem auf jeden Fall komplett zustimmen. Dann würde ich sagen, danke dir für heute Abend erstmal und bis dahin und danke dir.
Alles klar, vielen Dank. Bis demnächst.
Ciao.
Ciao. Yeah!